Bühne frei für Felix.
Vielen Dank. Ja, mein Talk beschäftigt sich eigentlich mit Versionieren von Datenbanken in PostgreSQL. Ich weiß nicht, hat das einer von euch schon mal gemacht? Kann er vielleicht die Hand heben? Also wer hat von euch schon mal versucht, eine Datenbank in PostgreSQL zu versionieren? Noch nicht? Dann gibt es vielleicht ein paar Neuerungen. Okay, also das Tool, was ich entwickelt habe, es hat jetzt mit Postgres eigentlich erstmal nicht so viel zu tun, aber ich wende das selber immer mit meiner Geodatenbank an, deswegen dachte ich, passt es eigentlich? Das Tool heißt PG Memento, ist frei verfügbar unter GitHub. Ich gebe am Ende auch noch den Link dazu. Und ja, ich erkläre euch heute mal, warum ich angefangen habe, das zu entwickeln, was so mein Hintergrund war und was ich noch so weiter für zukünftige Features plane. So, das ist so mein Hintergrund, aus dem ich komme. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird vielleicht wissen, dass ich in den letzten Jahren schon Vorträge gehalten habe zur 3D City Database. Das ist eine Datenbank in PostgreSQL, mit der man 3D Stadtmodelle speichern kann aus dem CityGML Format. Und ein Anwendungsfall, den es vor ein paar Jahren noch gegeben hat, war, dass man jetzt in einer Stadt, wenn da mal ein Planungsgebiet ausgeschrieben ist, dass es vielleicht mehrere Planungsalternativen gibt, die man mit seinem bestehenden Datenbankbestand verschneiden möchte. Das heißt, gegebenenfalls müsste man da dann Gebäude löschen, die dann aber eigentlich im Produktionsdatenstand nicht gelöscht werden sollen. Das heißt, man bräuchte dann mehrere Alternativen. Also mittlerweile kann man so eine direkte Planung auch gut visualisieren, einfach direkt, indem man Gebäude versteckt und so weiter. Aber vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders. Und ein anderer Anwendungsfall wäre noch, dass viele Städte heutzutage haben einfach schon Stadtmodelle und wenn jetzt ja, Gebäude abgerissen worden sind oder es einfach eine Neuableitung gab, es gibt vielleicht detailliertere Modelle, dann müssten die alten ja eigentlich entfernt werden aus dem Produktionsdatenstand und dann sagen sich einige Städte, naja, wir haben die Modelle eigentlich mal für schon ein paar Cents erhoben und wir wollen die eigentlich jetzt ungern wegschmeißen, wir würden die gerne irgendwie behalten in einem Archiv oder ja, so dass man später, in späteren Zeiten mal zurückgucken kann, wie hat sich denn eigentlich das Stadtmodell in den letzten 10 Jahren verändert. Und da gilt es eigentlich so, da können wir jetzt eigentlich so den Anfang setzen, jetzt wo wir gerade angefangen haben, überall Stadtmodelle zu implementieren, dass man später vielleicht in so einer Webmapping-Anwendung einfach nur so einen Slider hat und dann den hin und her regelt und dann tauchen hier und dort Gebäude auf und dort an anderen Stellen verschwinden welche. Das wäre so eine Idee. Es gab bisher schon eine bestehende Lösung für die 3D-City-Database, die gab es aber nur für das proprietäre Datenbanksystem, was die 3D-City-DB unterstützt. Und das hat tatsächlich auch eine Versionierung ermöglicht, also man konnte mit einem Zeitstempel einfach zum beliebigen früheren Zeitpunkt zurückgehen in einer Datenbank und man konnte auch mit verschiedenen Zweigen arbeiten und die auch wieder miteinander mergen. Das wurde dann intern so gemacht, dass eigentlich es gab Tabellen, in denen wurde einfach alles gespeichert, alle Änderungen und dann jeweils in dem Workspace, in dem man sich befunden hat, das waren dann alles nur Views, also man hat nur eine bestimmte Sicht darauf gehabt. Also eigentlich war es in der Theorie und auf dem Papier klang das total super, aber in der Praxis war das dann doch eher sehr schwierig, weil die Performance schon enorm gelitten hat und teilweise hat sogar das Merging nicht funktioniert. Also wir waren damit eigentlich sehr unzufrieden und alle Kunden auch, deswegen nutzen die das eigentlich überhaupt nicht mehr. Support von dem proprietären Datenbankhersteller kriegt man auch nicht so viel in die Richtung, weil es nur eins von vielen Features ist. Und deswegen waren so Einsichten, okay, eigentlich wollen wir nicht mehr so eine Blackbox-Lösung haben, wir wollen nicht, dass die Datenbank-Performance leidet und wir wollen auch eine Trennung von unserem Produktionsdatenstand zu den Archivdaten, ob das nun eine zweite Datenbank ist oder ein zweites Schema, also nicht, dass wir das einfach alles einem Tool überlassen, diese komplette Versionierung. Okay, meine Motivation war, als ich damals diese 3D-City-Database von eben angepasst habe für Postgres, war das einzige Feature, was gefehlt hat, war diese Historienverwaltung und die wollte ich unbedingt umgesetzt haben irgendwann und ich habe mich ein bisschen informiert, wie kann man lineare Versionierung in der Datenbank ermöglichen, das geht eigentlich recht einfach mit Triggern, indem man sich einfach alle Aufzeichnungen in der Datenbank irgendwo abspeichert und dann habe ich mir gedacht, okay, aus diesen Aufzeichnungen könnte ich mir ja eigentlich dann die früheren Datenstände wieder generieren, entweder als Sicht oder als Tabelle, dann in einem separaten Schema. Und wenn ich schon die Aufzeichnung habe, müsste ich ja eigentlich auch in der Lage sein, ganz bestimmte Transaktionen zu revertieren. Also nicht, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgehe, sondern dass ich wirklich sage, da ist ein Update gelaufen, der hat mir nicht gefallen, den möchte ich wieder ändern und die ganzen, die nachgefolgt sind, können eigentlich so bleiben, wie sie waren. Und gut, hierarchische Versionierung, dass man in verschiedenen Zweigen arbeitet, dass man Schemata auch wieder mergen kann, das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber das hatte ich mir auch überlegt, das müsste ja eigentlich auch dann machbar sein. Okay, es gibt ein paar vorhandene Lösungen zum Thema Auditing, also so nennt sich das. von denen ich selber auch noch gar nicht wusste, als ich angefangen habe, mein Tool zu entwickeln. Einige haben sehr ähnliche Konzepte zu meinem, also könnt ihr euch einfach mal angucken. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alle einzeln zu erklären. Wenn ihr mal den DB Manager in QGIS benutzt habt, dann werdet ihr vielleicht auch mal so eine kleine Option gesehen haben unter dem Menüpunkt Table. Da gibt es so einen kleinen einen Menüpunkt Versionierung. Die aktiviert dann eine Versionierung in eurer PostgreSQL-Datenbank, die basiert dann aber nur auf Attributen. Also ihr habt dann für jede in der Tabelle, habt ihr dann zwei Extraspalten, wo dann für alle Einträge steht, gültig von, gültig bis. Das heißt, wenn man Einträge löscht oder wenn man Updates macht, dann werden die alten Versionen immer noch in derselben Tabelle gespeichert. Also ist ein einfacher Ansatz, funktioniert auch, aber man muss das natürlich dann immer bei Abfragen berücksichtigen, dass man nur auf den aktuellen Stand geht. Und ja, für Geodaten gibt es auch ein paar Ansätze, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Es gibt das QGIS Versioning Plugin von Auslandia. Es gibt Piggy-Version von Hostdüster, wobei ich da nicht sicher bin, ob das noch maintained wird oder ob das jetzt schon in einem anderen Plugin eingeflossen ist. Und von Boundless gibt es GeoJig, das ist auch eine relativ neue Entwicklung. Wobei GeoJig eigentlich gar nichts mit einer Postgres-Datenbank zu tun hat, sondern das ist eher so ein Git-inspirierter Ansatz, um seine Geodaten, wie man das von einem Git kennt, versionieren zu lassen und auch, dass auch mehrere Benutzer dann mit verschiedenen Ständen arbeiten können. Und ein Tool, das hatte ich jetzt noch vor kurzem entdeckt, das ist so, wenn mehrere Benutzer an einem QGIS-Projekt arbeiten, kann man mit so einem Tracking sehen, wo die anderen Nutzer gerade unterwegs sind. Aber es hat jetzt eigentlich erstmal auch nichts so richtig mit der Datenbank zu tun. Und wenn ich hier von Versionierung rede, ein Feature, das darf dann nicht unerwähnt bleiben, das ist das Logical Decoding Feature. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist eines der größten Feature, was jetzt mit PostgreSQL 9.4 hinzugekommen ist. Was ist das genau? Das ist eine neue API, die den Zugriff ermöglicht auf Replikationsströme von Daten. Also das heißt, wir können uns alles, was so verändert wird, was so an Veränderungen läuft im PostgreSQL, können wir uns in Formate ausschreiben lassen. Es dekodiert die Aufzeichnung des Write-Ahead-Log von PostgreSQL. Der Write-Ahead-Log ist sowas wie so ein interner Protokollant, der einfach alles aufzeichnet, was passiert auf dem Datenbankserver. Und ja, wir können, das ist der Anfang, also die erste Entwicklung, um bidirektionale Replikation zu ermöglichen, ein Multi-Master-Cluster, also etwas, was man schon immer haben wollte in PostgreSQL. Und man kann die Änderungen, bestimmte Veränderungen in Replikationsslots ausspielen. Das ermöglicht Auditing eigentlich und auch Versionierung und man kann Output-Plugins schreiben für PostgreSQL, die dann dieses Write-Ahead-Log-Format in ein gewünschtes Format übertragen. Hier habe ich mal ein paar Links gepostet, also das ist noch, wie gesagt, ist ein ziemlich neues Feature. Viele Entwicklungen drumherum gibt es noch nicht, also ich glaube PG Audit von Second Quadrant ist so ein Tool, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ist auch ziemlich kompliziert, ich habe schon viel darüber gelesen, ist auch immer noch nicht komplett verstanden, aber also ich habe so das Gefühl, irgendwann, wenn man Versionieren machen will in PostgreSQL, dann macht man das nur noch mit dem Feature. Dann gibt es da auch Werkzeuge, die sind ein bisschen einfacher für uns normale User zu bedienen. Und das ist auf jeden Fall robust, es kommt ohne Trigger aus und das ist ziemlich nah dran auch am PostgreSQL-Kern. Also ja, das wird so die Zukunft sein. Gut, aber wie kam ich zu meiner Idee von PG Memento? Ich war mal auf einer PostgreSQL-Konferenz und habe da jemanden gefragt, wie könnte man dann so, wenn ich nur einen Trigger anwende auf meinen Tabellen und mir die Änderung speichere, dass es möglichst elegant funktionieren könnte. Und er hat mir von dieser Funktion erzählt, RowToJSON. Ich kann also eine Trigger-Funktion schreiben und dann einfach die alte Version von einem Tupel in einer Tabelle kann ich mir in meine History-Tabelle speichern. Und das heißt, ich kann eigentlich für alle Tabellen so einen Trigger anwenden und die rufen alle diese Funktion auf und speichern alle ihre Inhalte in eine Tabelle. Weil alle das als JSON ablegen. Das heißt, mir ist es komplett egal, ob die Tabelle sich über die Zeit verändert, ob noch mehr Spalten hinzukommen, ob welche wegfliegen. Das wird immer alles einfach gelockt in der Tabelle. Ich muss nur dann natürlich irgendwie auch sicher gehen, dass ich irgendwie auch weiß, wie sich dann die Struktur, die muss ich mir auch irgendwo merken von den Tabellen. Und das Coole ist, wenn ich einmal das JSON habe, kann ich auch mit einer JSON Populate Record Funktion das Ganze wieder zurückwandeln in eine Tabellenzeile. Also ich muss dann das entsprechende Template übergeben, dass die Spalten und die Datentypen alle korrekt vorgegeben sind. Aber dann habe ich tatsächlich wieder meine Tabellenzeile und es hat auch keine Auswirkungen gehabt auf die Datentypen. Also ich kann auch eine Geometrie umwandeln in JSON und auch wieder zurück umwandeln in eine Tabellenzeile, in eine einzelne Zelle. So, hier ist nochmal das Prinzip. Ich habe eigentlich auf allen Tabellen einen Trigger, die alle eine Prozedur aufrufen und die dann einen Eintrag machen in einer Log-Tabelle. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber ich habe jetzt ein bisschen versucht reinzuschreiben. Unten in dieser Log-Tabelle speichere ich alles als JSONB ab. Das ist ein neuer binärer Inbuilt-JSON-Datentyp für PostgreSQL, der ein paar Vorteile hat, worauf ich später noch eingehen werde. Aber das heißt, mein Tool kann man nur mit der neuesten Version von PostgreSQL verwenden, also nicht früher. Ich habe auch noch eine Abhängigkeit zu PLV8. Aber eigentlich jetzt mit den neuesten Entwicklungen brauche ich die eine Funktion, die ich da geschrieben habe, eigentlich auch gar nicht mehr. Also, aber die Sprache wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man die noch dazu hat. Okay, das Setup ist ganz leicht. Es sind einfach nur eine Reihe von PL-PGSQL-Skripten. Wie gesagt, eine PL-V8-Funktion ist dabei. Aber dann muss man die Trigger anlegen auf den Tabellen. Man muss eine zusätzliche Audit-ID-Spalte anlegen. Das ist sowas wie so ein Ersatzprimärschlüssel in jeder Tabelle. Warum das sinnvoll ist, komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Ich habe auch Funktionen, die dann das alles automatisch übernehmen. Also ihr müsst jetzt nicht wirklich für jede Tabelle seine Create-Trigger-Statements ausführen und so weiter. Und dann, wenn ihr schon Daten in der Tabelle, in eurer Datenbank drin habt, wäre es gut, wenn ihr alles, was ihr drin habt, als eingefügt gelockt habt. Also dass ihr, da gibt es eine Funktion, die dann einfach alles, was da ist, sagt, so tut, als wenn das jetzt alles in dem Moment eingefügt wurde. Dann haben wir eine Baseline, auf die wir dann irgendwann zurückkehren können. So, und das sind die Log-Tabellen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Ich glaube, es geht eigentlich halbwegs. Ich habe drei Tabellen. Einmal die Row-Log-Tabelle. Die ist notwendig. Da speichere ich alle meine Veränderungen in allen Zeilen. Dann habe ich eine Tabelle für Table-Events. Also welche Events sind für bestimmte Veränderungen in Zeilen verantwortlich gewesen. Und dann habe ich nochmal eine Tabelle, für wo die eigentliche Transaktion gespeichert ist. Also und alles ist halt mit Foreign Keys miteinander verbunden. Und ich habe mal so ein Beispiel, wenn ich jetzt in meine 3D-City-Database zum Beispiel ein CityGML-Gebäude einfüge, dann werden gleich mehrere Tabellen befüllt. Also ich habe da nicht nur eine Tabelle für Gebäude, ich habe auch eine zentrale Tabelle, wo alle Stadtobjekte registriert werden, eine Tabelle, wo ich alle Geometrien von allen Objekten registriere und dann nochmal so Aggregationen von zum Beispiel ein Gebäude kann aus Wand, Dach und Grund bestehen und da gibt es dann auch nochmal so eine Aggregationsverbindung. Und überall, wie man hier sieht, vergebe ich Audit-IDs von einer globalen Sequenz, also das heißt, keine Audit-ID kommt in irgendeiner Tabelle mehrfach vor. Und wenn ich nun Insert mache, dann habe ich einen Eintrag in meiner Transaktions-Log-Tabelle, wo ich sehe, wer hat dann eigentlich da die Transaktion verbrochen und wann ist sie passiert. Und dann in meiner Table-Event-Tabelle logge ich halt alle Inserts für diese vier Tabellen, die ich da gerade angeworfen habe. Und dann gibt es noch diese Row-Log-Tabelle, da stehen dann wirklich alle Zeilen drin, die sich verändert haben. Es gibt eine Spalte, die nennt sich Changes, die ist eben vom Typ JSONB. Und da seht ihr, die ist komplett leer. Ich muss natürlich auch nichts speichern, weil der Stand zu dem Zeitpunkt befindet sich ja auch in den aktuellen Tabellen. Also ich muss es ja nicht redundant speichern. So, und wenn ich nun ein Update mache, ich ändere zum Beispiel die Höhe von einem Gebäude, die war vorher 0,0 und ich setze die jetzt auf 12,8 Meter, dann habe ich wieder einen Eintrag in der Transaktionslog-Tabelle, ich habe wieder in meinem Event habe ich das Update gespeichert und dann seht ihr auch, dass bei dem Eintrag in der Row-Log-Tabelle gibt es auch ein JSONB-Fragment. Es ist jetzt nicht dieses komplette Tupel, weil ich speichere nur die Veränderung, nur die Differenz zwischen der neuen Version und der alten Version. Weil stellt euch vor, ich habe vielleicht auch eine Tabelle mit ziemlich komplexen Geometrien. Wenn ich die jedes Mal bei jeder Veränderung mitspeichern würde, obwohl sich an der Geometrie eigentlich nichts verändern würde, dann würde irgendwann ein Speicher auslaufen. Wahrscheinlich. Gut. Und beim Delete ist es natürlich so, weil das komplette Tupel verschwindet, muss ich mir das komplette Tupel auch merken. Also ich speichere dann die komplette Zeile in meiner Row-Log-Tabelle. Und das Coole ist nun, ich kann diese Logs, die ich da generiert habe, mit denen kann ich schon was anfangen. Ich kann nämlich diese JSONB-Spalte auch indizieren mit einem JIN-Index und dann kann ich ziemlich schnell abfragen, eigentlich auch schon direkt auf diesen JSON-Fragmenten machen. Ich kann zum Beispiel, es gibt diese Funktion, diesen Fragezeichen-Operator, der bedeutet exists, also gibt mir alle Transaktionen, die irgendwie diese Measured-Height-Spalte geändert haben, könnte ich mir zum Beispiel ermitteln lassen. Und man sieht unten an dem Ausführungsplan auch, dass da dann auch der Index benutzt wird. Es gibt auch noch, ich kann auch nach einem kompletten JSON-Fragment suchen. Ich kann sagen, okay, wann welche Einträge hatten mal den Wert 0,0 für die Höhe. Das mache ich mit diesem Contains-Operator und auch das geht sehr schnell. So, und wenn ich nun so ein Restoring machen möchte, also ich sage, ich möchte meine Datenbank zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück generieren oder ich möchte die wiederherstellen in einem separaten Schema, dann gibt es diese Funktion, Restore Schema State, die iteriert eigentlich über alle Tabellen, das heißt, die Funktion gibt es auch mal für einzelne Tabellen und da gebe ich dann meine Transaktions-ID an, zum Beispiel 1002. Das definiert dann den Zeitpunkt direkt vor dieser Transaktion. Ich gebe mein Quellschema an, aus dem ich das ableiten möchte. Ich gebe den Namen des Zielschemas an, was neu erstellt wird und den Typ, als was es erstellt werden soll. Es kann als View oder als Tabelle erstellt werden. Und ich kann noch sagen, welche Tabellen ich nicht mit berücksichtigen möchte. Ich habe zum Beispiel jetzt für Spatial Refs, die habe ich jetzt nicht versioniert, die schließe ich jetzt aus. Also diese Postgres-Tabelle. Und ja, wie funktioniert es jetzt im Hintergrund? Das ist, hoffe ich, nicht so schwer zu verstehen. Also ich habe hier mein Habe ich irgendwo einen Laserpointer? Okay, dann mache ich es ohne Laserpointer. Also ich habe hier die Transaktions-ID, die ich angegeben habe, die definiert dann meinen Restore-Zeitpunkt. Das heißt, ich gucke eigentlich nur, welche Audit-IDs findest du vor diesem Zeitpunkt. Ganz am Anfang waren es mal 7. Ich kann natürlich die dann bis zu dem Zeitpunkt schon gelöscht worden sind, ausschließen. Am Ende habe ich eigentlich nur noch 2. Und über diese Audit-ID kann ich immer die verschiedenen Tupel über die Zeit hinweg miteinander verbinden, also wenn es da verschiedene Versionen gab. Und wenn ich nun für diese beiden Audit-IDs, die ich dann ermittelt habe, muss ich gucken, wie waren die Werte von deinen einzelnen Spalten. Und das heißt, ich suche nach jedem Spaltennamen, der zu dem Zeitpunkt gültig war. Hier, und dieses blaue Fenster zeigt eigentlich, okay, dieser Wert 12.8, der war an dem Zeitpunkt gültig und den findet man natürlich erst ganz am Ende, wenn er dann verloren gegangen ist. Das heißt, ich suche dann in die andere Richtung quasi. Und das mache ich für alle Spalten, für alle Audit-IDs und habe dann am Ende mein komplettes Tupel. Das ist eine ziemlich massive Query, die dann am Ende rauskommt. Ich habe eine Auflistung dann von den Keys und Values von einer ganzen Spalte und dann gibt es die Funktion JSON Build Object und daraus kann ich mir mein JSON Binary wieder bauen. Und am Ende, wenn ich das habe, kann ich die ganzen wieder umformen in die Tabellenzeile. Ich benutze auch viel diesen Lateral Join, den man ja jetzt in Postgres 9.3 machen kann und damit ist es eigentlich auch ziemlich schnell. Das hatte ich ja noch im Tagungsband geschrieben, das war eigentlich noch eine Entwicklung, die ich vorhatte, die ich jetzt schon abgeschlossen hatte. Also jedenfalls in der ersten einfachen Version, dass ich auch einzelne Transaktionen revertieren kann. Ich übergebe die Transaktions-ID und dann wird jeweils für die Transaktion geguckt, okay, wenn etwas gelöscht worden ist, dann wird es wieder eingefügt. Wenn etwas aktualisiert wurde, wird der alte Wert wieder genommen. Und wenn etwas eingefügt wurde, wird es dann wieder gelöscht. Und wenn ich das nach der Audit-ID sortiere, das kann man dann hier sehen, so ist dann die Abfrage, dass die ältesten Werte zuerst eingefügt werden und die jüngsten Werte werden zuerst aktualisiert und so weiter. Dann kann ich auch sicher gehen, dass ich keine Foreign Keys verletze. Also jedenfalls bei meinen Tests war das bisher so. Es gibt noch ein paar Baustellen. Also wer jetzt sagt, das Revertieren kann man jetzt aber schon sehr einfach vor. Echt, braucht man nicht viel mehr Logik, um Transaktionen zu revertieren. Ist es mir auch noch ein bisschen zu simpel. Also es funktioniert für den einfachen Fall, aber bei Update zum Beispiel müsste man vielleicht schon mehrere Dinge auch noch berücksichtigen. Es wäre cool, wenn man das Restoring auch noch irgendwie filtern könnte, dass man sagt, ich möchte vielleicht nur einen bestimmten Teil meiner Datenbank wiederherstellen oder ich möchte nur einen bestimmten Zeitabschnitt oder nur bestimmte Objekte, die sich in einem bestimmten Zeitpunkt verändert haben. Und ich zeichne momentan auch keine Veränderung von DDL-Befehlen auf. Also wenn ich sage alter Table zum Beispiel und dann Spalten hinzufüge, das logge ich momentan nicht automatisch. Das kann man aber, glaube ich, auch schon machen mit PostgreSQL. Es gibt sogenannte Event-Trigger, damit könnte man sowas abfangen. Ich kann kein Merging zwischen Schemata machen. Ich kann halt nur sagen, das, was ich abgeleitet habe, das soll jetzt das neue Produktionsschema werden. Dann wird das Produktionsschema geleert und dann schiebe ich das alles rüber. Aber das ist ein bisschen hässlich eigentlich. Und ja, es ist alles noch relativ junge Entwicklung. Also ich habe erst direkt vor der Konferenz noch viele Neuerungen eingebaut, viele Verbesserungen. Also bisher habe ich wenig Benchmarking gemacht. Also ich habe zum Beispiel nur mit einer Datenbank getestet, die war so 1 GB groß. Die hatte jetzt vielleicht 3000 Gebäude und da habe ich dann einen früheren Zeitpunkt zurückerstellt. Und das hat bei mir so 1 Minute gedauert, um die komplette Datenbank wiederherzustellen. Sicherlich, es ist auch bisher nur reines SQL-Coding, mit dem man das bedienen kann. Ich habe jetzt keine schicke GUI dafür. Und man muss vielleicht auch noch weitere Anmerkungen sagen, so dass, wenn man nun eine sehr schreiblastige Datenbank hat, weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, sich alles, was sich da ändert, auch aufzuzeichnen. Ob das nicht, obwohl ich zwar nur die Differenzen speichere, kann ich mir vorstellen, dass man schon irgendwann einfach keinen Speicher mehr dann hat. Und ich habe auch bisher keine Default-Logik, keine Sicherheitsbeschränkungen für diese Log-Tabellen. Also das heißt, wenn man einmal die Log-Tabellen löscht, dann ist natürlich die gesamte Versionierungslogik weg. Man kann sich dann überlegen, wenn die Log-Tabellen irgendwann zu groß werden, dass man sich die natürlich immer irgendwo sichert. Generell ist natürlich das Tool kein Ersatz für Backups oder für Recovery-Werkzeuge. Aber es ist ein kleines, nettes Tool, um mal eben vielleicht eine Transaktion, die gelaufen ist, einfach rückgängig zu machen oder um zu sehen, was eigentlich alles in der Vergangenheit passiert ist. Ja, hier findet ihr den Link, ist auf GitHub, habe ich ein Projekt erstellt. Also ich bin bisher da der einzige Entwickler. Ich wäre auf jeden Fall auch, wenn jemand sagt, hey, das finde ich einen ganz netten, interessanten Ansatz, ich gucke mir das mal an oder ich probiere das mal aus, dass ihr, wenn da Feedback kommt oder wenn ihr sagt, ich würde da mitmachen, klar, auf jeden Fall, also ich bin da total offen für. Und wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch das jetzt alles viel zu kompliziert war, dann fragt oder schreibt mir eine Mail. Das Ganze ist auch eher, das mache ich jetzt nicht für meine Firma, das ist halt eher als Freizeitprojekt entstanden. Also wir planen zwar, das irgendwann auch in unsere Tools mit einzufließen zu lassen, dass man zum Beispiel Exporte aus der Datenbank machen kann von Ständen, die schon viel früher vergangen waren, und dass man dann mehrere eben dann zum Beispiel am Ende in seinem Viewer hat. Das wäre eigentlich auch ganz cool, ja. Ja. Was sagt ihr? Ich hoffe, es hat euch gefallen.
So, ja, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es denn Fragen? Ja, Moment, da drüben. Was mir jetzt so eingefallen ist, könnte man das dazu verwenden, um eine andere Datenbank zu replizieren, also auf dem Stand zu halten von einer anderen?
Also, na, für Replikationen würde ich dann eher die Features vom Logical Decoding nehmen. Also replizieren, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ja, ja, mir ist das nur so als Beispiel, also ich, wie halt typischerweise diese OpenStreetMap-Tile-Server funktionieren, da hat man normal mit diesem OSM2PGSQL immer von Zeit zu Zeit Änderungen eingespielt.
Ja.
Und ich habe da schon länger mal drüber nachgedacht, so eine Datenbank eben nicht über OSM-Diffs zu replizieren, sondern über irgendwie einen anderen Mechanismus, der irgendwie näher am Postgres dran ist.
Okay.
Also dass da halt im Prinzip so eine Art Changelog rausfällt und den spiele ich in der anderen Datenbank wieder ein und dann habe ich den Stand von der sozusagen auf die andere übertragen.
Ja, das wäre dann dieses so ein Merging quasi, dass man alles, was sich dort verändert hat, die ganzen Aufzeichnungen, es müsste eigentlich, es müsste gar nicht so schwer möglich sein. Also Voraussetzung ist immer, wenn ich dann mit zwei Datenbanken arbeite und die beide haben halt die gleichen Audit-IDs, dass ich dann weiß, welche Einträge gehören zusammen, dass ich die dann miteinander verschmelzen kann. Aber ja, aber da nimmt man dann, glaube ich, die PostgreSQL internen Tools. Also
gibt es weitere Fragen? Ja.
Ich habe eine Anmerkung, eine Frage. Eine Anmerkung ist, du hast das für die Versionierung von CityGML, also von Gebäudemodellen und so weiter verwendet, wo wir ähnliche Sachen, aber eben in Oracle-Umfeld verwenden, ist einfach Integrationstest auf eine Datenbank. Also wir haben einen Datenbankstand, wir führen dann gewisse Integrationstests auf der Datenbank, um zu gucken einfach, wie die Daten sich verändern, und dann machen wir dann so Restore Points und so weiter, um dann zurück zu einem Stand zu gehen. Also das ist eigentlich ein Primärszenario, warum ich eigentlich hier zum Vortrag da war. Und die Frage ist, hast du mal gemessen, was diese Triggers, was dann für ein extra Aufwand ist das? Also wie langsamer werden dann die Inserts, Updates und so weiter? Wie viel Aufwand ist das, erzeugt das als
extra? Das habe ich leider nicht gemessen, ne. Aber so gefühlt hat es nicht so viel länger gedauert. Aber klar, es muss immer so ein Diff errechnet werden, dann gerade bei Updates. Das ist natürlich schon immer ein extra Aufwand, ja. Aber das wird vielleicht auch irgendwann mal, wenn das nur noch mit diesem Logical Decoding geht, wird das wahrscheinlich schneller sein als mit Triggern. Also ja, wenn man ohne Trigger arbeitet, wird es immer schneller sein.
So, es wäre noch Zeit für eine schnelle Frage. Gut, wenn es keine mehr gibt, dann nochmal vielen Dank und ja, jetzt geht's ab wieder in die Pause.